liebe Hörer, und herzlich willkommen zur heutigen 111. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter. Und zwar in Podcast-Form. Einmal im Monat in euren Podcast-Client. Nach Spotify, nach iTunes, nach Google Podcasts, nach Overcast oder Podbean. Oder in euren liebsten Podcast-Client. Oder vielleicht auch einfach nur auf unsere Webseite, wo auch immer ihr es geschafft haben solltet, uns anzuhören. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir heute wieder für euch da sein können und dass ihr wieder damit dabei seid. Und wir stellen uns kurz vor, denn wir sind nämlich der
Martin,
der Johannes,
der Mark
und ich, der Ferdi. Ja, wir haben uns gedacht, es wäre heute mal wieder Zeit für einen Release-Roundup. Und es ist eine Weile her, dass wir den letzten Release-Roundup gemacht haben. Deswegen, wenn ich hier so durch unsere Folgenvorbereitungen durchscrolle, dann steht da eine ganze Menge Zeugs drin, sodass unsere Folge heute wahrscheinlich ziemlich länglich werden wird. Deswegen zögern wir nicht und steigen sofort ein, würde ich sagen. Natürlich haben wir uns nur so semi-gut vorbereitet, sodass wir nicht drüber gesprochen haben, wie wir jetzt da durchgehen wollen. Sollen wir so Round-Robin, jeder immer einen Release, oder sollen wir von oben nach unten durch?
Machen wir doch mal Round-Robin, das wird auch immer gut funktioniert.
Der Robin ist immer gut. Der Robin.
You spin me right round.
Also dann.
Machen durch bis morgen.
Ich habe... Schnapsdahl. Eieieiei, mir hört wieder keiner zu hier. Unglaublich.
Doch.
Ja, okay. Also ich habe diverse Kickstarter für uns aufgeschrieben und dann noch ein wenig anderes Zeugs. Und ich würde sagen, ich fange mit den Kickstartern an. Es ist auch so, dass ich schockierend wenig über die aktuellen Games Workshop Releases weiß, also quasi nichts. Deswegen stehen bei mir nur andere Sachen hier in den in meinen Notizen drin. Aber das macht ja nichts. Irgendjemand hat bestimmt doch die GW-Sachen. Genau. Und ich fange an mit dem ersten Item hier auf meiner Kickstarter-Liste. Und zwar ganz brandaktuell, der Kickstarter läuft auch noch, vielleicht fange ich doch noch nicht an, vielleicht sage ich noch zwei Worte vorher. Also das Release-Roundup ist so gedacht, dass wir quasi die Sachen, die uns am meisten ins Auge gesprungen sind und die uns gefallen haben, oder zumindest im Gedächtnis geblieben sind, die haben wir hier quasi in einer mehr oder weniger unsortierten Liste zusammengeschrieben. Von daher kommt jetzt, die Kitchen Sink auf euch zu. Genau. Und deswegen fangen wir jetzt mit meinem Kickstarter an, mit dem ersten. Und zwar von Kobold Press. Kobold Press ist ja eine relativ bekannte Tabletop, man könnte sagen Third-Party-Publisher für Dungeons & Dragons 5th Edition. Oder für alle möglichen Rollenspielsysteme, aber sie geben halt viel 5e-kompatibles Zeugs raus. Auch sehr gute Sachen. Ich mag die sehr, sehr gerne. Und aktuell haben sie einen neuen Kickstarter, der heißt Dungeons and Ruins. Und zwar ist das ein so ein Kampagnen-Bausatz oder irgendwas, wo man Dungeon-fokussierte Kampagnen damit bauen kann. Ich habe den mal hier aufgenommen, den Kickstarter, und ich erzähle auch gleich, warum ich ihn nicht gebackt habe. Ja.
Foreshadowing.
Ja. Also die Kobold Press Sachen sind immer echt gut, und der hier ist bestimmt keine Ausnahme. Ich habe mal ein bisschen reingeguckt. Da gibt es ein Preview-Dokument, kann man sich einfach anschauen. Muss man auch keinen User-Account anlegen, was cool ist, weil früher musste man sich da immer bei denen im Shop erstmal einen Account anlegen, bevor man den kostenlosen Preview dann für 0 Euro kaufen konnte. Jetzt haben sie es dann doch besser gemacht, dass du einfach das PDF laden kannst und gut ist. Und das ist halt man könnte sagen, es ist der Dungeon-fokussierte Teil des Dungeon Master Guide, aber wahrscheinlich einfach besser. Mit lauter Zeugs, was man halt in so irgendeinem Dungeon oder sowas verstecken möchte, mit irgendwie Fallen und wahrscheinlich lustigen Türen und solche Sachen, die man dann, also alles, was man irgendwie haben möchte, um Dungeons auszuschmücken und interessanter zu machen. Sie hatten schon zwei sehr ähnliche Module ein bisschen früher, und zwar einmal gab es so ein Kampagnenbilder für Dörfer und Städte. Das war das letzte, was sie rausgebracht haben, und das davor gab es eins für Schlösser und Burgen, glaube ich. Ja, oder sowas. Genau, und das war, sind alles so recht umfassende Sachen, wenn man weiß, dass man eine D&D-Kampagne bauen möchte, die sich auf Dungeons oder auf Städte oder auf Burgen konzentriert, dann sind die gar nicht schlecht. Ich persönlich mag einfach diese, ich mag keine Dungeon-Kampagnen, deswegen habe ich den auch nicht gebackt hier. Aber die anderen sahen ziemlich gut aus. Genau, das war mein erster Pick.
Nice. Kannte ich auch noch nicht. Dann mache ich auch einen.
Ja, hau rein.
Mein erster Pick ist ein Frontier. Das ist praktisch die My Mini Factory Variante von Kickstarter. Und es gibt von The Lazy Forger ein eigenes Spielsystem, das nennt sich Full Spectrum Dominance. Und die haben dazu mal einen Frontier gemacht.
Ah, das hattest du rumgeschickt, das war cool.
Die zwei Fraktionen eingeführt haben. Ich glaube, in 8mm Maßstab war das, was ich ziemlich cool fand.
Aha.
Und jetzt haben sie nochmal einen zweiten gemacht, wo man zwei weitere Fraktionen eingeführt hat. Ich habe das Spiel selber noch nicht gespielt, aber ich finde alleine, dass die Grafik, also der Detailgrad, den die in 8mm packen und auch den sehr eigenen Stil davon, der halt mal nicht irgendwie an 40k angelehnt ist, finde ich sehr, sehr stark. Und gerade, dass man halt auch vieles von dem, was man dort hat, auch das Gelände zum Beispiel, könnte man prima für Mech-Warrior verwenden. Allein dafür hat es sich schon gelohnt. Und gepaart damit, dass man halt komplette Armeen bekommt und nicht nochmal irgendwas machen muss und einfach halt die 3D-Druck-Dateien bekommt, ist herausragend. Und ich habe da mitgemacht und habe auch mir die alten, die bereits bestehenden zwei Fraktionen, die Skitter mir auch geholt, weil ich die super stark finde. Ist ein eigenes, ich habe selbst noch nicht gespielt, das steht noch aus und auch noch nichts davon gedruckt, das steht auch noch aus, aber was ich an Erfahrungsberichten gelesen habe, war super und ich freue mich drauf, das zu probieren. Ist aber in den Listen meiner Projekten ganz hinten, trotzdem finde ich, es ist ein System, das man unterstützen sollte, wenn jemand mit so viel Elan und also mit einem auch eigenem Design ein Spielsystem aufzieht, finde ich sehr stark und hat mir gut gefallen und bisher würde ich die auch gerne nochmal ausprobieren, aber ja, dauert noch ein bisschen, bis wir dahin kommen.
Also wenn diese Mobile Fortress, also dieser Steinbruchlaster mit als fahrende Basis, wenn der in dem Maßstab echt so cool rauskommt wie auf den Promobildern, dann ist die Qualität echt geil.
Also angeblich schon, aber was mich
am meisten... Da ist natürlich auch der Paintjob wieder dabei, also das ist halt wieder...
Ja. Ja.
Der macht natürlich schon auch viel her. Wobei auch in Grau sehen sie eigentlich.
Ich wollte gerade sagen, also ich habe mir nur das graue Bild, also das unbemalte von der Fortress angeguckt. Das sah echt cool aus.
Mich hat am meisten überzeugt das Army Bundle von den The Tech, heißt die Fraktion. Und die haben so krabbenartige Walker auch viel. Die fand ich herausragend.
Mhm.
Das ist gleich mal.
Ich finde, das Konzept ist eigentlich ganz cool. Also dadurch, dass es so klein ist, brauchst du ja auch nur ein kleines Spielfeld. Das ist halt auch ganz cool hier. In Britain messen wir die Entfernung in den Fuß. Und du brauchst as little as 2x3 feet.
Mhm.
Also 60 mal 90 Zentimeter oder was. Oder? Ist das
ja. Ja. Aber finde ich, ist eine.
Finde ich super, ja.
Ja.
Cool.
Vielleicht da ein allgemeiner Pick würde ich da vielleicht anschließen.
Mhm.
Gerade wenn man sich so für 3D-Druck interessiert, weil am Anfang war ja, oder lange Zeit war ja alles Kickstarter. Aber ich finde, in letzter Zeit sind immer mehr interessante Sachen direkt auf My Mini Factory oder also es gibt da noch zwei, drei andere Plattformen, wo manchmal auch Sachen drauf sind. Das heißt, lohnt sich auch da mal ein Auge draußen zu haben. Zum Beispiel diese Dungeon Blocks, die ich mal erwähnt hatte in einem von den letzten Podcasts, glaube ich, die das waren ja im Endeffekt auch so drei oder vier, ich weiß nicht, ob es da schon Frontiers hieß, ehrlich gesagt. Aber das waren auch drei, vier so Kampagnen, die bei My Mini Factory liefen.
Mhm, ja, cool.
Die waren aber auch untereinander kompatibel, richtig? Das war doch bei Dungeon Blocks, die hatten doch ein System und da setzen sie einfach unterschiedliche Terrain-Varianten drauf, richtig?
Ich weiß nicht, ob alles kompatibel ist, aber es gab, glaube ich, schon einige, die kompatibel. Also zumindest in den Sets, ich glaube, in dem einen Set, das ich habe, sind allein 400 Teile, also.
Ja.
Ich bin da sehr gespannt darauf, das mal zu sehen, das Zeug. Das sah auf den Bildern schon echt cool aus. Also. Ja. Ich meine, ich mag ja die also ich bin ja eher Fan vom narrativen Rollenspiel, aber so ein gridded Game, also so ein Dungeon Crawl auf diesen Tiles wäre natürlich schon cool. Siehst du, kann man gleich den Campaign Builder für Dungeons and Ruins einkaufen und dann quasi mit dem kombinieren. Ja. Super.
Ja, und du hast ja bei Dungeon Blocks sogar eine Web-App. Dann pick ich jetzt als erstes einfach Dungeon Blocks. Und
okay.
Weil du hast da tatsächlich auch so eine Webseite, wo du dann, also ich glaube, es war so, du kriegst einen Gutscheincode, wenn du es gebackt hast, und dann kannst du dir dort einen Account kostenlos anlegen oder so. Mhm. Weil dann kannst du dir quasi auch da aus den Bausteinen, die es da gibt, also das habe ich noch nicht gemacht, keine Ahnung, wie gut das dann tatsächlich funktioniert, aber du kannst halt so pick and choose in so einem Online-Builder dann, glaube ich, dir auch quasi die Printliste eventuell erstellen lassen. Also was du jetzt brauchst, um das, was du da zusammengebastelt hast, dann auch drucken zu können, was ich von der Idee her ganz cool fand.
Mhm. Ja, doch, gutes Konzept. Sehr schön. Ja, dann Schlag auf Schlag. Der Markt macht weiter.
Ja, bei all dem Gerede über Kickstarter unterbreche ich mal mit einem offiziellen GW-Release.
Oha,
ja. Schockierend.
Ja, ich bin Groot oder so.
Okay.
Ja, die Grootbox kam ja jetzt tatsächlich raus. Ich glaube, wir hatten sie kurz mal angerissen, auch in irgendeiner der vorherigen Folgen, weil da, glaube ich, auch geteased wurde.
Meinst du? Okay.
Ich glaube, ja. Wir hatten noch über die Crude Rampager gesprochen, glaube ich. Die Crudox.
Ja, und wir hatten, glaube ich, allgemein drüber geredet, wann die Boxen released werden, die sie da alle so geteased haben.
Sie hat dann deutlich länger tatsächlich, glaube ich, gebraucht in den Handel als normalerweise, so von Teaser bis zu Release. Aber ich habe noch eine bekommen. Und muss noch zusammenbauen, muss noch bemalen, wie es halt so ist. Ne?
Was?
Der Codex ist aber tatsächlich sehr schön. Also vom Stil, von der Aufmachung her, weil es natürlich wieder ein spezieller, limitierter Codex, den du nur natürlich, in dieser natürlich. Box bekommst. Und das Witzige ist, jetzt gibt es noch mal, der Codex-Release ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme am nächsten Samstag, also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gestern, ist die Codex vorgestellt. Und da gibt es noch mal einen limitierten Codex, einen anderen diesmal. Richtig gesehen habe.
Aber in deiner Box ist schon der, es kommt ja jetzt irgendwie der neue Tau-Codex raus. Genau. Und der ist jetzt in deiner Box schon drin oder genau. Nicht? Also
mit der Box nicht. Kam der neue Codex quasi raus, aber halt limitiert nur auf Käufer der neuen Box.
Okay, ja gut.
Was dann zu so Späßen
ist ja dann ist ja alles gut. Ich meine,
genau. Was dann zu so Späßen führt, wie du kannst den Code in der App zum Beispiel nicht aktivieren, weil der ist ja noch nicht offiziell released, also geht der Code noch nicht in der App.
Ach, was ein Schrott.
Und so, okay. Also, auch wieder tippitoppi an der Stelle, aber.
Ja. Aber immerhin ist es der neue Codex, weil ich hätte es GW schon auch zugetraut, Zeiten mit der Box so verkackt zu haben, dass sie den alten Codex beilegen und dann zwei Wochen später den neuen.
Nee, das war ja bisher jetzt immer so, dass sie dann diese Boxen rausgehauen haben und dann quasi in so eine Army-Box quasi den neuen Codex rein, weil. Wenn du den neuen Codex haben möchtest, musst du dir die neue Army-Box kaufen.
Natürlich, natürlich.
Klar,
aber du hast kein Grundregelwerk von der 10. oder hast du eins?
Doch, ich habe irgendwo ein Leviathan-Grundregelwerk rumfliegen.
Okay.
Gab's mal, damals mit den Leviathan-Boxen gab es die relativ günstig auf dem Zweitmarkt, weil viele dann halt mehrere Boxen gekauft und so. Da kam man recht gut dran.
Okay. Schöne Box. Wunderbar. So, dann bin Round-Robin-mäßig wieder ich dran. Oder wolltest du noch was sagen zu der Box?
Nein.
Alles klar.
Aber ich will sagen, ich finde sie grandios. Und wenn ich noch Platz hätte, würde ich mir auch holen. Aber ich habe keinen Platz mehr.
Okay, das nächste, was ich habe, ist auch wieder ein Kickstarter. Auch einer, der aktuell noch läuft. Ich weiß nicht, ob er noch läuft, wenn wir hier rauskommen mit der Folge. Und zwar die Monsters of Drakenheim.
Die habe ich auch gesehen.
Der wird leider schon vorbei sein, der Kickstarter, zum Zeitpunkt, wenn die Folge rauskommt. Macht aber nichts, man kann garantiert late pledgen. Und zwar, die Dungeon Dudes sind zwei Typen, die haben einen guten YouTube-Kanal zu Dungeons & Dragons Zeugs und haben schon vor einer Weile die Dungeons of Drakenheim rausgebracht. Das ist ein auch ein gutes Quellenbuch, erschienen bei Ghostfire Gaming. Angeblich qualitativ also von der Printqualität her und so weiter, ist das Buch super. Und die Inhalte von denen werden eigentlich auch immer hoch gelobt. Ich habe es mir noch nicht eingekauft, weil wir genug Material haben, durch das ich sowieso nie durchkomme. Was auch der Grund ist, warum ich diesen Kickstarter nicht gebackt habe. Aber das Monsterbuch sieht schon stark aus. Also mit so Cthulhu-esken Monstern mit vielen Tentakeln und Zähnen, wo keine sein sollten und so weiter. Schon sehr, sehr cooles Monsterbuch, wenn man noch ein Monsterbuch braucht. Vor allem, wenn man Monster mit vielen Tentakeln haben möchte. Also ich hatte überlegt, das Ding ist, ich würde es dann halt, ich will keine weiteren Monsterbücher mehr einfach in PDF haben. Wenn, dann hätte ich es gerne in Print gehabt. Und dann ist es mir aktuell so, dass wir es zu wenig nutzen würden, als dass ich es unterstützen wollte. Aber ich habe schon arg überlegen müssen. Also es ist schon insgesamt sehr cool gemacht, glaube ich.
Wichtig, die Steigerung von viele Tentakel und viele Zähne ist viele Tentakel und Zähne an den Stellen, an denen sie nicht sein sollten. Das setzt nochmal so einen oben drauf.
Ja, ja. Vielleicht sogar Zähne an den Tentakeln. Wer weiß. Ja, was auch cool ist, die Dungeon Dudes und so, die haben auch immer Modelle zu ihren Büchern dazu. Und auch hier kann man dann auch 3D-Modelle zu den Monstern, die sie da im Buch drin haben und so weiter, bekommen. Und es ist auch, die bieten auch irgendwie so Lairs von den Monstern dann mit dazu an. Also, dass du da, wenn du kleine Mini-Abenteuer für irgendeins von den Monstern zusammenbauen möchtest, dann kriegst du auch gleich, wo das wohnt. Und dann ist alles, was man haben möchte, eigentlich, um ein schnelles Abenteuer zusammenzuwürfeln. Wenn man verstörende Monster mag, bestimmt ein gutes Buch.
Vor allem, ich sehe gerade, die haben ja auch da ein Crafting-System dann
quasi. Ja, ja.
Steht dann dabei, du kannst so eine Bluthexe auseinandernehmen, um Knochen, Haut, Haar und Herz zu holen, Vampirblut auszunehmen und so weiter.
Ja, wer würde das nicht?
Und daraus dann eine Magic Weapon, ein Crimson Blade.
Ja. Also, okay. wenn einen das interessiert, kann man gut reingucken. Da sind auch immer gute Assets und sowas dabei, mit Karten für die einzelnen Monster und so. Also, ist auch immer gut auf den Spielleiter fokussiert, dass der auch schnell irgendwie kurz mal ein Monster irgendwo deponieren kann, wenn er eins braucht und so. Coole Sache.
Ich will aus dem Kickstarter gefallen. Eigentlich nur die Plush Dice Bag.
Ja. Oder wer ist da jetzt das Monster? Das Monster mit den vielen Tentakeln, das in seiner Wohnung sitzt und da seinen Tee trinkt? Oder derjenige, der da einbricht, um zu seine einzelnen Zutaten zu zerlegen?
Ja, ist die Frage. Ist die Frage. Ja, ja. Okay, der nächste bitte.
Bin ich ja wieder dran?
Ja, bist du.
Eieieiei. Okay, dann gehe ich mal wieder zurück. Es ist kein Kickstarter und ich habe es auch nicht gekauft, aber es steht ganz oben auf meiner Interesseliste, und zwar gibt es einen Patreon von mit dem Namen Crown Industries, und der hat zwei Spiele zu mir jetzt gemacht. Dazu separate Miniaturen, die nicht von ihm sind, aber er hat zumindest welche dazu angegeben, die man nutzen kann. Und zwar hat er eins gemacht für Dune, das ist, glaube ich, 28mm, und eins für, was mich mehr interessiert, Starship Troopers. Das ist auch wieder so ein 8mm Maßstab. Und da hat er zwei Spielsysteme gemacht, und ich glaube, das würde mich auch mal interessieren. Gerade das für Starship Troopers fand ich sehr interessant. Das Dune springt halt auf den aktuellen Dune-Zug auf, okay. Und da sind auch sehr hübsche Miniaturen verlinkt. Aber das Starship Troopers fand ich alleine schon von daher sehr stark, dass man das relativ günstig bekommt, wenn man den Patreon einmal backt. Und gleichzeitig ist es so, dass es sehr gut gemacht ist im Sinne von, okay, die Werbung, die er dafür macht, weil wenn man es kauft, ist automatisch Citizenship garantiert, finde ich sehr gut.
Und er hat er hat nicht nur die Miniaturen gemacht, sondern er hat auch ein Regelsystem dazu gemacht, oder?
Nee, er hat hauptsächlich das Regelsystem gemacht, nicht die Miniaturen. Okay. Also bei Dune weiß ich definitiv, dass er nur das Regelsystem gemacht und die Miniaturen kamen von jemand anderem. Und bei Starship Troopers, bin ich mir nicht sicher, ob es da hat er die Miniaturen auch selbst gemacht, ja. Da hat er alles gemacht. Was ich bei Starship Troopers auch interessant fand, war, dass es halt kein Spiel ist, wo man sagt, okay, wir zwei spielen jetzt gegeneinander, sondern 1 bis 5 Spieler spielen praktisch gegen die Bugs. Du könntest auch theoretisch alleine cool, gegen die Bugs spielen.
Mhm.
Ja. Also, ich habe es nicht probiert, aber ich fand die Idee, alleine schon Starship Troopers spielen zu können, fand ich sehr stark. Vor allen Dingen dadurch, dass aktuell die Helldiver-Diskussion das Starship Trooper-Thema wieder stark in den Vordergrund gerückt hat. Muss ich sagen, fand ich sehr interessant und fand ich cool, dass das Spielsystem released wurde und ist auf meine möchte ich mir gerne mal anschauen Liste gewandert. Und dann dachte ich mir, gehört es ja auch dazu.
Ja, ja, du hattest mir das auch schon gezeigt, erinnere ich mich. Und wir hatten, ich hatte da sehr verhalten reagiert und dann hattest du mir gesagt, dass das ja kooperativ ist und man zusammen gegen die Bugs kämpft. Und das fand ich mal ein sehr gutes Konzept.
Ja.
Also, aber kann dann einer die Bugs spielen?
Weiß ich gar nicht. Aber
so wie wahrscheinlich schon. Tyranniden-Minis benutzen.
Ja gut, ich glaube, also ich muss mal gucken, es gab nicht so viele Einheiten bei dem ganzen, also das Starship Troopers-Universum ist ja von den Einheiten, glaube ich, eher dünn. Es gab ja schon mal ein Starship Troopers Tabletop, wenn ich richtig bin. Aber die, das ist der Maßstab ist auch nochmal kleiner. Das finde ich auch mal gut. Weil ich weiß nicht, ob ich von diesen Bugs, die das Design der Bugs und Starship Troopers ist ja doch eher kantig. Und ich weiß nicht, ob das so gut über die Jahre gealtert ist, dass es im großen Maßstab gut funktioniert. Meiner Meinung nach.
Sehr schön. Dann der Johannes.
Ja, dann, um den Mix wiederherzustellen, mixe ich ein GW-Release rein, wobei ich jetzt wahrscheinlich die GW-Releases, die ich auf meiner Liste habe, einfach mal in einen Topf werfe.
Mhm.
Und zwar gab es ja auch ein paar Dark Angels-related Releases, nachdem der Line schon rauskam letztes Jahr. Und da gab es zum einen die Deathwing Assault Box, die natürlich halt wieder den besten Preis-Leistungs-Umfang für das, was drin hatte, war im Vergleich zum einzelnen Kaufen. Und da ich ja schon länger mal Dark Angels geplant hatte, habe ich da jetzt quasi voll zugeschlagen. Und habe mir die nämlich auch beschafft, die Deathwing Assault Box. Und natürlich, ein Thema, das bei mir nie zu kurz kommen darf, sind Mäntel. Wissen wir ja aus vergangenen Podcast-Episoden. Deswegen habe ich mir auch gleich noch die neuen Inner Circle Companions geholt, was im Endeffekt berobte Dark Angels sind, mehr oder weniger.
Oh, die sind cool.
Und natürlich darf auch Asmodai, der, oh Gott, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, Master of Repentance ist er, glaube ich, auf Englisch, darf natürlich dann auch in dem Triumvirat nicht fehlen. Und da,
der hat auch einen guten Mantel.
Ja, der hat auch Mantel. Also Mantel allgemein bei den Dark Angels ganz gut verbreitet, mindestens bei den charakterigeren Modellen. Also. Genau. Und da habe ich zugeschlagen, die sind, glaube ich, alle nämlich erst dieses Jahr rausgekommen, oder ja, ich glaube, sind alle offiziell diesesjährige Releases. Das heißt, brandneu. Und ich war ja erst skeptisch, ob ich an diese Box komme, weil bei so Boxen, gerade Space Marines sind ja meistens immer contested, aber hat geklappt.
Mhm.
Und ja, hoffentlich wird es da auch mal Fortschrittsfotos geben in einer Folge dieses Jahr.
Den Belial hast du auch?
Ja, der ist aber in der Box.
Der ist in der Box mit drin. Okay.
Drin.
Okay, cool.
Ich mag einfach die Terminatoren, ich weiß auch nicht, die sehen so herrlich, herrlich schräg aus.
Wir werden sehen, ob ich meinen Plan für die Terminatoren umsetzen kann. Ich habe da was Cooles gesehen. Ja. Okay. Zumindest bemalungstechnisch, wir werden sehen.
Cool.
Genau, und die Releases waren so, weil Ferdi vorhin meinte, er hat keinen Plan, was so bei GW rauskam. Außer den Releases habe ich tatsächlich auch in letzter Zeit nicht so viel verfolgt, deswegen.
Und da ist auch wieder ein Codex dabei gewesen oder war es nur eine Box?
Da war auch ein Codex dabei, wobei das natürlich nicht so ganz zählt, weil das ist ja ein Codex-Supplement, das heißt, du brauchst dann trotzdem halt den Space Marine Codex und so dazu.
Wunderbar. Dann der Marc.
Ja, wo wir bei Crude und Tau sind, es gab einen Kickstarter von Deadly Print Studio. Die machen sogenannte Battle FX. Anklebbare 3D-gedruckte Teile, um die Armee cooler zu machen.
Hattest du von denen diese Raketen, die du schon irgendwann mal verwendet hast?
Genau, unter anderem auch diese Raketen, die ich schon an meinen Storm Surge gebastelt habe. Und die haben, weil jetzt dann Tau wieder Also die haben das zu dem Zeitpunkt angekündigt, als dann auch angekündigt wurde, das Tau und Grootbox und so. Da haben die nochmal einen großen Kickstarter gemacht und noch mehr Zeug dazu designt. Da gibt es jetzt nochmal ein bisschen mehr davon. Ja.
Warte, die Explosionen da sehen gut aus.
Genau, Explosionen. Was ganz cool war, der für den Devilfish, also den Transportpanzer, so Energiepulsausstoß quasi, um es an die Düsen zu kleben. Im Endeffekt. So eine Waffenkiste ist auch tatsächlich sehr cool.
Mhm. Ja. Oh, diese Schilde, cool. Diese Schilde mit den Impacts für die Drohnen sind ja cool.
Die sind auch gut, ja. Also das sind viele so Kleinteile, nicht alles ganz brauchbar, muss man immer, also manches dann auch bestimmt arg fitzlig zum Drankleben und bricht garantiert dauernd ab. Das macht man vielleicht mal für ein Diorama und gut ist. Aber was noch mit dabei war bei dem Kickstarter, das war das Schöne. Man hat von War Scenery das komplette Taugelände dazu kaufen können als STLs.
Ja.
Das sind quasi von Dawn of War, wer es noch kennt, die Tau, also die Geländestücke, die man quasi, wenn man die Fraktion Tau, der Tau spielt, für die Gebäude, die man bauen konnte.
Und die sind sehr stark aus, finde ich.
Die sehen super aus. Ja. Da kam man zu einem recht günstigen Preis quasi an diese STLs dran. Mhm. Und ich habe auch schon aufgemacht, dieses Hauptquartier-Dings ist auch riesig. Das besteht aus, ich weiß nicht, ich glaube, 8 oder 10 verschiedenen Druckfiles, die man dann einzeln drucken und zusammenbauen muss. Also da muss ich auch mal, ich muss noch durchsortieren. Ich habe es tatsächlich jetzt quasi erst fertig heruntergeladen und muss ich mich mal dran machen, ein bisschen durchzusortieren und zu gucken.
Cool.
Ja, die machen sehr starke Sachen. Ich habe schon öfter Effekte verwendet. Und ich wollte es auch für die Battletech-Sachen, wollte ich auch da gerne für die Raketen, mehr war so ein paar Raketen davon von denen verwenden, ein bisschen runterskalieren. Aber ja, machen sie sehr gut.
Gut, dann kommen wieder ich dran. Ein weiterer Kickstarter, den hatte ich schon gebackt. Und dann habe ich ihn wieder entbackt. Und zwar handelt es sich um Da Vinci's War. Wieder ein 5th Edition Dungeons & Dragons Modul von so einem Hersteller. Ich habe vergessen, wie die heißen. Die machen aber relativ viele von diesen Modulen. Dieser Da Vinci's War, der ist so im Renaissance-Italien angesetzt und ich würde ihn mit Assassin's Creed am ehesten zusammenfassen.
Ich wollte gerade sagen, so, die Optik sieht sehr nach Assassin's Creed aus.
Genau, das hatte mir sehr gefallen. Und die Gründe, warum ich ihn wieder entbackt habe, sind zwei. Zum einen hat der Martin gemeint, meinst du wirklich, wir spielen das? Glaube ich ja nicht.
Ich bin schon.
Und dann habe ich gedacht,
kein Grund, okay, das
wenn er es nicht, wenn er meint, wir spielen das nicht, dann.
Nein!
Außerdem ist die Ästhetik wirklich sehr cool von dem Ding und halt stark AI generiert. Und ich finde, dass man ruhig auch Künstler unterstützen kann, wenn man sowas macht. Von daher fand ich es. Es hat mir nicht so gefallen. Es würde mich immer noch reizen, da mal reinzuschauen, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Die hatten auch andere Kampagnen, die mir auch gefallen haben. Auch einen im asiatischen Setting so. Das fand ich auch sehr cool. Ich glaube, Kagejima oder sowas. Das war das, was sie davor am Laufen hatten. Auch da war ich kurz davor, es zu backen. Und dann habe ich es aber auch wieder gelassen. Ich finde nach wie vor, es ist ein cooler Kickstarter. Und er ist auch nicht besonders teuer. Wenn man da einfach quasi mitmachen möchte, dann kann man dafür um die 10 Euro schon quasi das PDF bekommen. Wenn man dann auch das Weltenbuch mithaben möchte, ist es ein bisschen mehr, aber immer noch sehr gut vertretbar. Ja, aber insgesamt hat der Martin recht und wir kämen wahrscheinlich so bald nicht dazu, es zu spielen. Und dann dachte ich, komm, lassen wir mal und kaufen die Rollenspielbücher lieber in Print. Genau.
Also hättest du dann mit mir spielen müssen und ich hätte dann einen schizophrenen Schüler von Da Vinci gespielt, von daher.
Ja, ja. Aber dann mach doch du mal weiter.
Ah, ja, das stimmt. Dann bin ich ja der Nächste in der Reihe. Ah, komm, ich nehme mal einen Nicht-Kickstarter. Und zwar, was ich sehr cool fand, war das neue Release für Clanratten. Das hat mich überrascht. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass plötzlich neue Clanraten an die Tür klingeln.
Ja, das ist ja irgendwie die neue Age of Sigmar Edition. Es ist viel zu früh für eine neue Age of Sigmar Edition. Aber die neue Edition ist ja irgendwie Stormcast gegen Ratten, oder?
Ja.
Meine ich.
Ja. Und ich persönlich bin ein sehr großer Fan der Sturmratten und ich habe auch noch einige von den Skaven hier rumliegen aus dem Warhammer Fantasy Bereich. Wenn man da nicht hunderte von Ratten anmalen müsste, wäre das eigentlich total cool. Aber das war immer das Problem, dass man so viele von denen anmalen musste. Und dann muss ich sagen, haben mir die Clan-Ratten ehrlich gesagt nicht so gut gefallen wie die ganzen anderen Einheiten, die sie hatten. Aber du musst halt unbedingt, wenn du das spielen möchtest, irgendwie so 100 bis 200 Clan-Ratten anmalen. Sagen wir mal so. Und das ist immer der Grund gewesen, was mich abgeschreckt hat. Jetzt fand ich die neuen Clan-Ratten, fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Die sehen alle sehr dynamisch aus, so nicht mehr wie die, wo man halt die Arme einzeln ankleben musste und das dann halt irgendwie nur beschränkt Möglichkeiten hatte, die so zu positionieren, dass sie irgendwie unterschiedlich aussahen.
Wenn man da so viele braucht, wie viele verschiedene sind, das hast du da.
Ich weiß es nicht, wie. Das Problem ist, ich kann nur sagen, dass man halt früher bei Warhammer Fantasy die große Massen gebraucht hat. Da war man ja ganze Regimenter aufgestellt hat. Bei Age of Sigmar weiß ich nicht, wie viele man da bräuchte, um da sinnvoll mitzuspielen. Aber selbst wenn, sind das jetzt halt keine Ahnung, was sind das, 10 neue Modelle oder 20 maximal. Also so viele sind es nicht. Das heißt, da hast du auch Wiederholungen.
Die Scaling-Modelle, die man davor hatte, waren aber auch schon alle ziemlich gut. Also die insgesamt finde ich, gibt es schon schöne Skaven-Modelle eigentlich.
Ja, die also gerade so wie das Todesrad die Glocke, das sind tolle Modelle oder auch die neuen Rattenoger, aber die alten Clan-Ratten aus der 6. Edition waren die, glaube ich, noch. Die haben das Update schon verdient.
Ja, das stimmt.
Aber die sehen auch echt cool aus, muss ich sagen.
Okay.
Hab mich überrascht, fand ich sehr gut. Weiß ich nicht, ob ich mir holen werde. Wahrscheinlich nicht. Aber wenn die Skaven, die ich habe, irgendwann mal bemalt werden, dann werden die auf jeden Fall dazu stoßen. Finde ich gut. Wenn es dann noch gibt.
Ja, dann bin ich dran. Und ich, wenn der Vati keinen Kickstarter hat, dann nehme ich einen Kickstarter.
Unglaublich.
Ich glaube, der ist theoretisch noch laid back, weil ich bin mir nicht sicher. Und wie lange das ist, auch keine Ahnung. Aber ich war ja jetzt, wo ich Dark Angels geplant habe, auf der Suche nach, was für Farben nutze ich. Weil ich festgestellt habe, ich habe so viel Marsrot und so gemalt, dass ich eigentlich gar keine Grüntöne besitze, was natürlich etwas schlecht ist. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch eine coole Chance, mal die Duncan Rhodes Painting-Linie auszuprobieren.
Hast du gebackt?
Nee, ich habe sie nicht gebackt. Ich habe mir von der letzten Wave welche gedingst. Ich ringe noch mit mir, deswegen, ich weiß nicht, hoffentlich ist es nicht mehr backbar, weil dann komme ich erst gar nicht auf die Idee zu backen. Aber da gab es auch jetzt die Wave 3, also noch mehr Farben für diese Linien. Die werden ja jetzt dann früher oder später auch wieder in den normalen Handel kommen. Das war ja, glaube ich, bisher bei den ersten zwei Waves dann auch immer so.
Ja.
Und ich muss sagen, ich habe jetzt mir so 10, 11 Farben bestellt. Halt so Grüns und so. Alles, was ich halt für meine Dark Angels potenziell brauche. Und ich muss sagen, die machen bei den 2, 3 Tests, die ich gemacht habe, bis jetzt einen guten Eindruck. Das finale Judgment gibt es dann, wenn ich die ersten paar richtigen Figuren komplett bemalt habe. Aber ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, muss ich sagen, von den Farben.
Cool.
Sehr gut.
Also sie sind übrigens nicht mehr backbar. Okay. Du kannst gefahrlos auf die Seite navigieren. Oh,
Glück gehabt.
Ja. Also ich hatte die gebackt. Ich hatte die tatsächlich auch gebackt und habe dann aber den Beitrag zurückgezogen, weil ich schon das Komplettpaket bei Ultrakryl gebackt hat.
Und,
dann dachte ich mir, okay, wenn jetzt 2 große Farbenpakete kommen, dann muss ich so ein Tresor bauen wie Dagobert Duck und da in so einen Farbenpool springen. Das wird nicht funktionieren.
Ich sagte, wie bei so einem Hopi Color Festival oder wie die heißen.
Ja schon.
Mein Vorschlag wäre, mir Miniaturen kaufen, damit du die Farben auch gebrauchen kannst.
Ja.
Smart.
Meinst du wirklich, der Martin hat zu viele Farben für seine Miniaturen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Martins Farben reichen nicht, um die Miniaturen anzumalen. Ich denke, die Miniaturen sind noch in der Überzahl.
Das denke ich auch. Zumindest was den Platz angeht, definitiv.
Ja.
Aber allgemein, was ich halt bei denen ganz cool finde, ist Sie sind Dropper-Bottles, was immer gut ist. GW ja immer noch nicht auf den Weg des Lichtes gegangen. Und ich finde, das System ist, glaube ich, so ein bisschen ähnlich wie bei den neuen Army-Painter-Farben. Mhm. Dass du immer so Dreierpaare von Farben hast, die so ein bisschen auch zusammen gelabelt sind, mehr oder weniger. Also das hattest du bisher, glaube ich, in jeder von den Waves auch, dass du dann halt immer so einen dunklen Mitton oder einen Highlight-Ton oder so hattest in verschiedenen Varianten. Ja. Das finde ich so als System halt auch ganz ganz cool, weil es manchmal auch die Entscheidung einfacher macht, welche Farbe nehme ich da jetzt mit, um das zu machen. Und was passt zusammen. Genau, und was passt halt zusammen und habe ich da jetzt übersehen, dass die irgendwie noch so einen Ton hatte, den man jetzt halt nicht so offensichtlich sieht, und die sind passen da ganz cool.
Die Idee von den Farbtriaden fand ich sehr gut, muss ich sagen.
Und wie gesagt, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das dann, wie sagt man so schön, wie sich das ausgeht mit den Farben, aber da werde ich zurückberichten dann.
Und hast du auch schon versucht, sie durch die Airbrush zu schießen?
Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe nur mal händisch ein bisschen gemalt am Wochenende. Und dadurch, dass halt die dritte Wave jetzt raus ist, denke ich, haben sie damit jetzt, glaube ich, auch halt eine Farbmenge erreicht, dass sie halt schon wahrscheinlich so die meisten Sachen auch irgendwie abdecken durch das Farbsystem.
Was ich in der dritten Welle sehr gut fand, war, dass sie sehr viele Pastell- und helle Töne eingeführt haben. Und das ist halt das, wo viele Hersteller immer so die Basistöne beilegen und dann heißt es, okay, hell ist halt auf, aber diese Endbasistöne, die pastelligen, die fehlen mir dann oft. Wo ich dann sage, okay, bis ich da hinkomme, dass ich das so schön pastellig hinbekomme, ist halt nicht ganz einfach.
Ja. Und ich glaube, eine Farbe werde ich mir unter Umständen noch zulegen, weil die würde gut passen zu 2, 3 von den Modellen.
Dann, Marc?
Tja, ich glaube, bei mir hat sich dann ausgereleased oder ausgepreviewt. Ja, ich bin tatsächlich auch arg ins Hintertreffen geraten. Da überhaupt nicht so noch groß verfolgt. Ich habe nur gesehen, eine neue AOS-Edition ging auch an mir vorbei, weil brauche ich nicht, will ich nicht. Interessiert mich nicht. Miniaturen habe ich auch. Ich habe jetzt gerade gesehen, kam heute Abend zum Zeitpunkt der Aufnahme frisch rein. Es wird ein Darktide Brettspiel geben.
Okay.
Also Darktide wird zu einem Brettspiel.
Was ist Darktide? Ich kenne
Der Koop-Shooter im Necromunda-Universum, glaube ich, oder?
Ah, okay.
In so einer Hive-City, wo du da aus verschiedenen Klassen und dann halt als Koop-Shooter-mäßig quasi dich auf verschiedene Missionen begibst. Und es wird ein Brettspiel dazu geben. Allerdings, glaube ich, mit keinen neuen Miniaturen. Das sind alles, glaube ich, recycelte, in Anführungszeichen, Minis von.
Ja, aber wenn sie die Darktide-Figuren dazu machen, die vier, den Okren und
den. Ja, genau, den Okren, so ein Salad mit dem Flamer, ein Psyker und ein Astra Militarum Casakin, glaube ich. Aber die sind aus der bestehenden Range quasi entnommen.
Okay.
Also keine neu designten, sondern einfach.
Okay.
Ich wollte gerade sagen, hätten sie den Hooded Psyker jetzt gehabt, den hätte ich unbedingt.
Den
bemützten Psyker vom Cover von Darktide.
Aber das Darktide hat auch schon ein cooles Intro. Aber es ist schon. Mein Problem mit Darktide war, dass als Computerspiel, dass mein Rechner, glaube ich, zu schwach wäre. Aber ich dachte halt, vielleicht ist es so wie bei Space Marine, dem Brettspiel, wo man halt irgendwie einen Titus bekommt als Space Marine und dann halt 20 generische Tyranniden oder so. Ich weiß nicht, irgendwie sowas war das ja in der Box da drin.
Es sind auch tatsächlich, ich glaube, ein paar Traitor Guardsmen und ein paar Pox Walker oder ähnliches, die auch aus den entsprechenden Boxen quasi.
Also, es klingt halt genauso wie diese anderen drei Brettspiele, die GW
gemacht hat. 20 Miniaturen dann, ja.
Die es dann für 25 Euro bei Talia gab, und dann würde ich halt auch da wieder zuschlagen und sagen, ein cooles Skill-Team für 25 Euro hole ich mir auf jeden Fall.
Ich glaube, so ähnlich wird es auch wieder sein, dass es so ein One-Off-Game mit ein paar Figuren ist.
Dann warte ich auf die Asunder-Angebote, dass es 50% bei Talia gibt.
Ja, vor allem dadurch, dass es keine neuen Miniaturen sind, ist es halt auch nicht so interessant. Wie hieß das, wo sie tatsächlich diese speziellen Miniaturen mal dafür
gab? Bei Blackstone gab es eigentlich
Blackstone Fortress, genau. Da gab es
Erweiterungen. Ja. Genau,
Ja, und das andere mit der Cursed City da, weiß nicht mehr, wie hieß das?
Ah, ja, ja.
Ja, Cursed City. Und gab noch mal so ein paar Sachen, wo es dann halt quasi in so einer Box erst die Miniaturen gab, die es dann später, aber häufig gab sie dann auch später wieder einzeln häufig zu erwerben.
Gut, gut, dann überspringen wir dich jetzt ab jetzt, Marc, und wir fangen wieder bei mir an. Das nächste, was ich habe, ist wieder ein Kickstarter, und zwar Steel Psalm, weiß nicht, wie man das ausspricht, also Steel Psalm, von den Herstellern gab es schon ein Rollenspielsystem, das heißt Merkborg.
Okay.
Und das Merkborg ist eher so ein, also sieht aus wie jedes Heavy Metal Cover mehr oder weniger, das Regelbuch, und war auch von den Regeln her, glaube ich, mindestens mal ein bisschen schwierig. Also man muss das mögen. Das war halt ein sehr, sehr tödliches System, was an die alten D&D-Editionen erinnert. Eher so ein Retro-Ding. Und es war auch nicht auf Lesbarkeit optimiert, das ganze Regelwerk, sondern eher auf ich würde sagen, man kann es eher als Kunstwerk betrachten. Ich hätte dieses Buch nicht lesen wollen, aber es sah cool aus.
Als ein typisches Coffee-Table-Book.
ja, würde ich sagen. So, und jetzt bringen sie gerade zwei neue Systeme raus in einem Kickstarter, nämlich MacBorg und Steel Psalm. Und das eine ist halt, man rollenspielt einen Mech, und das andere ist, man hat einen Skirmisher mit mehreren Mechs.
Okay.
Genau. Und es ist ein D20-based System, und man hat halt, also man spielt quasi Mechs, so eine kleine Gruppe, und kann die gegeneinander antreten lassen. Fand ich ein interessantes System. Ich habe mir den Kickstarter auch mal gemerkt, weil der läuft noch 20 Tage. Weil so als Alternative zu den Mech-Systemen, die es gerade gibt, als so eher ein leichtgewichtiges System, könnte das ja vielleicht ganz gut funktionieren. Ich weiß noch nicht, ob ich das backen will oder nicht. Ich glaube, auch hier lasse ich es erstmal sein, weil wir haben genug Material, aber ich fand es als insgesamt auch von der Aufmachung her ist es halt schon cool. Also man muss das mögen. Es hat halt eher diese Coffee-Table-Buch-Ästhetik, ja. Also wenn man es nur wegen des Inhalts kauft, ist man, glaube ich, mit diesen Büchern eher unglücklich. Aber ja. Genau. Fand ich trotzdem cool.
Eins der Stretch Goals heißt God Emperor Duck Collectible Card. What the fuck? Und warum heißt es einmal MacBorg, einmal Merkborg?
das alte Rollenspiel heißt Merkborg mit Ö, also mit Merkborg. Und jetzt, weil sie es jetzt halt mit Mechs zu tun haben, es ist jetzt MacBorg.
Okay, macht Sinn. MacBorg.
Ja,
ne?
Ja.
Steve Psalm.
Das klingt hat bestimmt nichts mit Optimierung auf den internationalen Markt zu tun, damit die Leute danach googeln können.
Ich musste da sofort an so ein Kaiju-Ding denken, dass man da. Es hat mich an diese. Wie hieß dieser?
Pacific Rim.
Ah, danke, dieser furchtbare Film. Riesenroboter gegen Kaiju. Und hier ist jetzt Riesenroboter gegen Riesenroboter.
Ja.
Okay, macht Sinn. Aber es hat tatsächlich diesen Pacific Rim Vibe.
Ja, vielleicht taugt's. Ich weiß nicht mehr.
Ja, nee. Muss man mal gucken. Gefällt mir gut. Finde ich stark.
Okay, mach weiter.
Okay, dann gehen wir jetzt mal wieder hier nochmal weg von GW. Und ich habe noch einen Kickstarter rausgesucht, bei dem ich auch versucht war zu backen, nämlich The Map Library. Und das ist von One-Shots, also von Roll and Play Press heißen die. Und man bekommt praktisch eine ganze Reihe von D&D-Karten. Und weil man ja D&D-Karten, die relativ speziell sind, nicht alleine benutzen kann, bekommt man auch ein Buch mit Abenteuern dazu, nämlich diese One-Shot-Wonders. Und fand ich sehr cool, vor allen Dingen, weil ich die Karten sehr gerne mag, weil ich finde, die sind mit viel Liebe gezeichnet.
Ja.
Und da fand ich es gut, dass man auch so einen kleinen Schuber bekommen kann dafür, dass man das alles transportieren kann. Und es sieht alles sehr, 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 sehr cool aus und sehr farbenfroh, was ich sehr gerne mag, weil ich ja auch, ich habe auch schon diese Karten selbst gezeichnet, solche Karten in weniger Aufwand und weniger Farbe. Und fand es sehr, sehr praktisch, wenn man hier Karten bekommt, auf denen man direkt malen kann und das Raster mit dabei ist und alles. Und man bekommt auch eine digitale Variante, dass man es leichter in seinen digitalen Clients importieren kann. Also ist alles sehr, sehr cool und hat mir gut gefallen. Aber auch hier galt wieder, okay, wann spielen wir das? Und da haben wir... Ja. Das ist halt die große Frage. Und was ich auch ein bisschen, was mich ein bisschen erschreckt hat, ist, dass man kann zwar noch late plätschen, aber ich glaube, es dauert eine ganze Weile, bis man sein physikalisches Produkt erhält. Ich glaube, das kommt erst, das kommt nicht mehr dieses Jahr, glaube ich.
Ja, das kann sein. Wir saßen ja beide vor dem Kickstarter irgendwie und haben hin und her überlegt gehabt, aber es ist halt einfach, es lohnt sich halt, also eigentlich will man es nicht in PDF-Form oder digitaler Form haben, weil richtig cool ist es halt eigentlich nur, wenn du das gedruckt vor dir hast und wir spielen viel zu selten vor Ort, als dass sich das lohnen würde.
Ja, aber vielleicht ist ja auch ein Produkt dabei, wo man sagt, okay, es gibt ja auch Gruppen, die sich regelmäßig treffen und für die ist es definitiv interessant.
Ja. Ich muss noch mal kurz korrigieren vorher. Die MacBorg und SteelSalm Bücher sind nicht vom MacBorg Hersteller. Sie sind nur kompatibel mit dem System, aber sie haben die Essenz des Aussehens dieser Bücher gut übernommen.
Okay.
Ja, jetzt besteht auch fast keine Verwechslungsgefahr.
Nein, überhaupt nicht. Okay. Johannes?
So, dann machen wir weiter. Nachdem wir jetzt geklärt haben, ich habe Modelle, ich habe Farben für die Modelle, dann müssen die Farben ja noch irgendwie auf die Modelle draufkommen. Schockierend, ich weiß, aber irgendwie muss das ja passieren. Und da wir bei Ferdi mal so ein Gruppenmalen gemacht haben, wo ich auch mal dann anstatt meiner sehr günstigen Airbrush die Airbrushes von Ferdi in der Hand hatte und gedacht habe, Mensch, mit denen geht es irgendwie viel besser wie mit der, die ich da daheim rumliegen habe. Und vielleicht wäre ich dann motivierter, sie zu benutzen. Habe ich gedacht, es ist doch eine gute Überschneidung da von Harder Steenbeck dieses Jahr die neue Generation, ich glaube inzwischen von allen drei Airbrushes. Also zumindest von der Evolution und der Ultra. Und dann dachte ich, ich schlage doch mal bei der Ultra 2024 Edition zu. Weil tatsächlich ist mein Plan nämlich, zur Effizienzsteigerung auch die Armee möglichst vielleicht mit Airbrush alle Basissachen aufzutragen. Und da möchte ich das mal ausprobieren. Und die haben ja auch so ein paar ganz coole Ideen eigentlich drin gehabt. Also sie haben irgendwie so einen neuen Sprühkopf auch drin. Und sie haben ja auch die Idee, okay, du hast ja bei vielen von den Airbrushes hast du entweder keine oder du hast diese sehr feine Schraubenverstellung für deinen Airflow. Und bei der Ultra haben sie ja jetzt sowas gemacht, wo du quasi so, ja, also du kannst auch freistellen, dann kannst du beliebig drücken. Und wir haben aber so einen Ring mit so, ich glaube, sind 5 Stufen, eine fürs Grundieren, eine für Base und dann, glaube ich, 1, 2, 3 oder so, die halt so ein bisschen den Airflow limitieren. Und das fand ich von der Idee her ziemlich cool. Und dachte ich, das probiere ich doch mal aus. Ich habe bisher zwar nur die Prime-Einstellung ausprobiert, aber die hat sehr gut funktioniert zum Primen von was. Aber mal gucken, ob das mit den anderen funktioniert, weil das finde ich so von der Idee her ganz cool, weil ich habe, also bei der, die ich hatte, konnte man eh nichts einstellen, aber ich habe mir da auch immer gedacht, mit diesen Schrauben, beschäftige ich mich da weit genug damit, damit ich reproduzierbar das immer wieder gut einstelle. Und da fand ich die Idee von so einem voreingestellten Ding ganz gut.
Ja, ich habe tatsächlich die Schrauben bei der Infinity eigentlich auch kaum benutzt. Also ich lasse sie meistens komplett aufgeschraubt. Aber wenn's wirklich funktioniert, dann
Die Airbrushes haben Schrauben?
Die Infinity hat hinten, weißt du, oder weißt du nicht?
Meine hat auch eine Einstellungsschraube, wo du dann tatsächlich festlegen kannst, wie weit du eben zurückziehen kannst. Ja. Aber ich nutze das ehrlich gesagt, also ich persönlich nutze es kaum, weil es halt Ja, dann willst du halt doch mal mehr, weil es ein bisschen verstopft oder so, um es mal kurz frei zu pushen, dann musst du ja wieder aufdrehen und dann willst du doch wieder feiner sprühen, dann musst du wieder zudrehen. Das ist halt einfach so ein bisschen
zu viel
rumgespielt. Und ich glaube, da mit so einem Schnellverstell-Dings, ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das ja so ein Ring, ne?
Ja, genau, so ein Ring, quasi wie so eine Treppe am Rand, mehr oder weniger.
Genau, an der Abzugsgruppe oder an der Triggergruppe. Wo du da dann einstellen kannst. Also ich glaube, das kann ich mir schon vorstellen, dass das da deutlich entspannter und einfacher einzustellen ist, vor allem.
Ja, fand ich auch ein gutes Konzept.
Genau.
Und sie haben ja insgesamt auch viele Sachen, die vorher irgendwie der Ultra vor, nein, der Evolution vorbehalten waren, haben sie ja jetzt in die Ultra runtergebracht. Dafür ist die Ultra auch teurer geworden, aber ja, mei.
Ja. Und in die Evolution die alte, sind, glaube ich, ein paar Sachen von der Infinity runter und
ja, ist insgesamt gut. Aber ich muss auch sagen, die alte Ultra war auch schon eine ganz hervorragende Airbrush. Also ich mag die immer noch sehr, sehr gern. Die ist
ja. Und was
bis jetzt bei mir auch unkaputtbar. Also von daher.
Und was sie wohl geändert haben, ist, dass es jetzt, also vorher war es ja irgendwie 0,2 und 0,4, glaube ich, die Nadeln, die du so typischerweise hattest. Und jetzt ist es irgendwie, haben sie es optimiert auf, ist es 0,48 und 0,35 oder so. Sind aber wohl noch komplett kompatibel, also auch wenn du eine alte Airbrush hast, kannst du die neuen rein und in die neuen kannst du theoretisch die alten rein, aber die alten werden nicht mehr weiter produziert, wenn ich das richtig gelesen habe, weil sie eigentlich sagen, die neue 0,45 ist eigentlich besser und genauer als die vorherige 0,4er oder so. War zumindest die Aussage, glaube ich. Ich muss sagen, was ich auch rausgefunden habe, Hardin Steenbeck hat, aber ich glaube, das machen sie noch gar nicht so lange. Die haben inzwischen auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo sie so ein paar Sachen machen. Und ich muss sagen, der Warwick ist ein sehr lustiger Typ, wenn er da die Sachen macht.
Wegen dem Dialekt.
Ja, ich habe da auch mal reingeguckt. Das war ganz cool eigentlich, ja.
Aber kompatibel heißt ja nur, du brauchst halt eine eigene Düse und die Nadel.
Ja, genau. Also ich glaube, du brauchst halt beides und dann kannst du die auch benutzen.
Du brauchst ja immer den Düsensatz, ja.
Dann ist ja wurscht, weil dann hast du ja quasi den relevanten Inhalt der Airbrush ausgetauscht.
Naja gut, aber ich meine, sie hätten auch doof sein können und sagen können, ja, die neue Düse passt da nicht rein, weil da das Format leicht geändert wurde.
Also irgendwie hinten dicker ist oder so, keine Ahnung.
Gibt ja Hersteller, die sowas durchaus machen würden.
Das ist richtig. Ich bin mal nur gespannt, weil ich habe ja noch die alte, ich glaube, Evolution mit der 02er drin. Oder der, ja doch.
Also die Evolution gab es ja mit diesem Combo-Bug 2-in-1 02 und 04.
Nee, ich hab die 0, nur die 02, weil die ein bisschen günstiger war. Aber da muss ich ja gucken, wenn ich für die noch Ersatz will. Oder ich steige dann halt gleich um auf die 9. Ja,
dann bin wieder ich dran. Genau, jetzt gehen wir ein wenig weg von den Kickstartern. Und zwar habe ich hier einen großen Block One-Page-Rules bei mir aufgeschrieben. Und den würde ich jetzt auch komplett durchgehen von vorne bis hinten. Und zwar, bei den One-Page-Rules hat sich auch viel getan. Die feiern ja gerade ihr 10-jähriges Jubiläum. Und sie bringen jetzt, ich will sagen, zur Feier des 10-jährigen Jubiläums, ich weiß nicht, ob das, ich denke, jetzt wird nicht ganz zufällig zusammenfallen, bringen sie ein Weltenbuch raus. Sie haben ja mittlerweile relativ viele Fraktionen für ihr Grimdark Future-System und da machen sie jetzt ein 60-seitiges Weltenbuch, wo das ganze Zeugs irgendwie auch schön zusammengefasst ist mit bisschen Lore für jede Fraktion und so. Ich habe, glaube ich, habe nicht reingeguckt, nee. Sah aber insgesamt cool aus. Gibt's auf DriveThruRPG oder wenn man ihren ihren Patreon unterstützt, kann man da dann vergünstigt drankommen, meine ich. Und ja, das Ganze, ich habe mal geguckt, was mir gefallen hat, ist, dass auf jeden Fall sie originales Artwork verwenden. Also es ist diesmal nicht KI generiert, was ich vorher ja angemängelt habe. Und die Artwork-Sachen, die ich gesehen habe, sehen auch wirklich, wirklich sehr gut aus, wenn die Texte vergleichbar gut sind. Doch, ich habe in das Preview reingeguckt und es hat mir gefallen gehabt, ich erinnere mich. bisschen kurzgeschichtenartigen Hintergründen und bisschen so Storyline-Hintergründen und so. Also insgesamt fand ich gut. Es muss natürlich klar sein, dass man ein stark 40k geprägtes Universum auch ein bisschen kriegt. Oder zumindest was die Fraktionen angeht. Ja, da sind die Weltraumelfen und die Orks sind da und die Tyranniden, von denen ich nicht weiß, wie sie bei One-Page-Rules heißen, sind da und die Space Marines sind da und das Imperium ist da. Also es ist alles da. Ja, sie verbergen nicht, woher sie kommen. Aber trotzdem ist es gut gemacht, finde ich. Genau. Was sie außerdem noch auch rausgebracht haben, sind diverse narrative Kampagnen. Da gibt es schon eine Weile eine. Jetzt letztens kam eine raus für das nicht Grimdark Future, sondern das andere System. Ich habe vergessen, wie es heißt. Age of Fantasy. Ich glaube, Age of Fantasy. Weiß ich
auch nicht mehr. Aber ja, kam für die Fantasy-Variante kam.
Genau, da kam eine narrative Kampagne raus, die man auch dann nachspielen kann. Ich meine mit hier Echsenmenschen und Zeugs drin. Genau. Hat mir auch gut gefallen. Da hatte ich auch irgendwann in so ein Preview mal reingeguckt und fand das ziemlich cool. Auch das sehr schön. Und da machen sie auch relativ viel, dass es da jeden Monat irgendwie so Mission Packs gibt, zum Teil narrativ und zum Teil einfach nur so irgendwelche Regeln und so. Sehr schön. Was ich aber wirklich super fand, war, dass sie Kooperationen machen mit anderen Miniaturherstellern beziehungsweise halt 3D-Druckmodellherstellern. Da gab es jetzt die Worlds Beyond Projekt oder sowas. Und da gibt es jetzt namhafte 3D-Modellhersteller, die quasi mit One-Page-Rules irgendwie kooperieren und sagen, hier, die Modelllinien, die wir jetzt hier rausbringen, für die bringen wir auch gleich One-Page-Rules Regeln mit raus. Und dann funktionieren die da zusammen. Also ein bisschen so, wie wenn jetzt, weiß ich nicht, ich glaube, Arch Villain Games hat auch Dungeons & Dragons Monster immer mal wieder gemacht und dann kriegst du halt das Monster und gleich auch dazu irgendwie die Regeln für dieses Monster und sowas. War das Arch Villain?
Verschieden, aber ja, bei manchen kriegst du dann einfach so ein PDF, wo quasi Statblock und
genau.
So
drin ist vom Monster. Dann kriegst du ein bisschen Lore für das Monster gleich und manchmal auch gleich noch so ein sehr, sehr kleines Mini-Abenteuer oder sowas mit. Und ganz ähnlich machen sie es halt hier auch, dass du dann eine komplette Fraktion da kaufen kannst. Also mitmachen tun aktuell Titanforge und Arch Villain Games. Arch Villain bringt so Frost-Riesen-Monster irgendwie raus, die ziemlich cool aussehen, finde ich. Und dann halt gleich mit Regeln und allem. Also fand ich eine super Sache.
Aber das geht erst los, richtig? Ich habe davon
nichts weiter gesehen. Das geht erst noch los, genau. Das haben sie angekündigt und es geht jetzt demnächst los. Aber man konnte die Fraktionen schon mal auf einem von ihren Posts ansehen und vor allem diese Frostburn Horrors haben mir echt gut gefallen mit so einem Eiswalross-Monster und so. Also richtig cool. Genau. Und das ist aber nicht das, also da machen sie es ein bisschen professioneller aufgezogen mit den Regeln. Aber diese One-Page-Rules-Kompatibilitätsgeschichte oder sowas, die machen sie schon eine ganze Weile, dass sie halt immer mal dazu aufrufen, wenn es Miniaturenhersteller gibt, die so eine Modelllinie machen, die gut auch in das One-Page-Rules-System irgendwie reinpassen könnte vielleicht, dann ermutigen sie die halt da auch direkt einfach Regeln dafür rauszugeben. Und da gibt es auch schon eine ganze Weile, schon eine ganze Menge davon. Da kann man bei denen auf diese One-Page-Rules-Army-Forge schauen, wo man sich diese hier Fraktionen zusammen, also die Armeelisten zusammenstellen kann. Und bei den Age-of-Fantasy-Sachen gibt es da eine ganze Menge, die wo es schon Regeln dafür auch gibt. Also da habe ich noch mindestens 3 weitere gefunden. Mir fallen gerade die Namen also nicht mehr ein. Aber also ja.
Ich habe immer wieder mal den The Dragon Trapper's Lodge gebackt.
Ah ja, genau.
Und die machen auch immer jeden Monat Beiträge. Zum einen machen sie so ein RPG-Set, das du wählen kannst, das ich meistens nehme. Aber sie machen auch immer ein Armee-Set, wo du halt dann praktisch jeden Monat einen Teil einer Armee bekommst. Dann hast du irgendwie 3-4 Monate, backst du das, bis die Armee fertig ist. Und dann kriegst du halt eine spielfertige Armee, bei denen du auch Regeln für One-Page-Rule bekommst.
Und cool ist also halt, dass die dann auch gleich in die One-Page-Rules-Web-App da mit eingebunden werden. Das heißt, du kannst dann auch die Web-App trotzdem weiterhin nutzen, um deine Armee zu bauen und so. Das ist gut gemacht, finde ich. Finde ich eine coole Sache.
Ja, das ist schon cool. Vor allen Dingen, weil du halt auch dann wirklich immer wieder mal eine neue Armee bekommst.
Ich meine, dann hast du natürlich nicht das gepflegte Lore-Erlebnis, was du sonst irgendwie potenziell haben könntest, aber dafür gibt es halt eine sehr hohe Armee, also Fraktionsdiversität, so, also was du haben kannst, das ist ziemlich gut.
Ob das dann gebalanced ist, keine Ahnung, aber das würde ich auch nicht erwarten, aber es ist auf jeden Fall schön, dass man es überhaupt spielen kann.
Ja. Wobei da ich würde behaupten, es ist halt gut möglich, dass es im One-Page-Rule-System dann trotzdem gebalanced ist, einfach weil das System simpler ist und du weniger Zeugs berücksichtigen musst. Also wenn's
wahrscheinlich.
Da ist es halt irgendwie möglich, das hinzubekommen. Ja, genau. Das waren mein One-Page-Rules-Roundup. Was mir fehlt bei Ihnen ist leider, dass Sie noch nichts mit Schiffchen gemacht haben. Also mit Raumschiffchen schon. Mit Seeschiffchen würde ich mir noch wünschen, dass Sie da noch was machen. So à la entweder Steampunk-Seeschiffchen oder Segelseeschiffchen wäre beides okay für mich.
Wer weiß, vielleicht macht ja Soulforge Studio da irgendwas in der Richtung.
Vielleicht.
Jetzt muss ich aufhören, Battlefield Gothic zu machen.
Das wäre natürlich cool, ja. Ja, dann mach doch du mal weiter.
Von mir ist, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Ich habe mir noch aufgeschrieben, die Blood Bowl-Gnome. Das ist da jetzt halt auch eine neue Fraktion. Also Blood Bowl allgemein kam relativ viel raus, aber hauptsächlich so Elite-Spieler und aber auch eine neue Fraktion, die Gnome, die finde ich gut, sagen wir mal so. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich sie sehr cool finde oder ein Pflichtkauf oder sonst was, aber ich fand sie sehr lustig. Vor allen Dingen, weil sie auch gar nicht so die meisten Teams richten sich so an die alten Fraktionen, die man aus Warhammer Fantasy kennt. Und die Gnome waren für mich was Neues. Die waren für mich irgendwie sehr wild und ich auf den ersten Blick auch sehr lustig. Auf den zweiten Blick fehlt mir so ein bisschen die Liebe zu den Modellen. Aber die Idee alleine schon, eine Gnome zu haben, die halt den Halblingen sehr ähnlich sind, nur noch ein bisschen zausiger, fand ich sehr lustig. Und dass sie halt dann, der eine hat irgendwie einen Stab mit einer Ente dabei und da gibt es einen Fuchs, der den Ball fängt. Und also es gibt sehr coole Modelle, einen, der mit so einer Angel den Ball fängt. Also es fällt mir alles insgesamt ziemlich cool.
Cool ist, dass der Fuchs einmal mit und einmal ohne Ball modelliert ist.
Ja,
das ist natürlich super.
Also müsste ich mal gucken, lacht mich schon an. Warum ich das auf die Liste gesetzt habe, ist, dass es hier auch einen neuen Baumenschen dazu gibt. Und das finde ich sehr stark, weil den Baumensch musste man bisher für teuer Geld kaufen, wenn man Halblinge hatte. Und dass hier noch ein neues Baumenschmodell dazukommt, das man auch für sein bestehendes Halbling-Team nutzen kann, finde ich gut.
Das heißt, du kannst die Meuterei auf der Baumtee dann doch noch irgendwann...
Danke.
Schön. Oh, jojo.
Wie einer an ein gutes Wortspiel.
So, schon so spät das war wieder.
Ist nicht an meinen Mist gewachsen hier. Also.
Nein.
War gut. Ja.
Nee, aber ich mag die Blood Bowl Teams, weil man hat dann einfach, man kauft sich so ein Team und dann ist man nach 10 Modellen, ist man das gut fertig. Mal schauen, ob die Modelle den irgendwas stört mich daran noch. Dass, vielleicht ist es die Promo-Bemalung. Ich finde die nicht gut.
Nee, es wirkt ein bisschen
ist nicht
so gewollt bunt irgendwie.
Ja,
also so.
Ja. Mal gucken.
Okay. Alles klar? Hat der Johannes noch was?
Ja, ich hätte noch eins. Wir hatten ja jetzt schon viele D&D-Sachen. Und was da auch rausgekommen ist, ist es nicht, aber im Playtest ist ja von Darrington Press, also von dem Verlag von den Critical Role-Leuten, Daggerheart. Was ja im Endeffekt so ein D&D-Replacement-System, könnte man sagen, ist. Also man kann damit auch Fantasy-Abenteuer-Rollen spielen wie mit D&D. Und da gibt's einen Playtest, der ist komplett frei zugänglich. Ich glaube, man muss nur eine E-Mail-Adresse hinterlegen, rein prinzipiell. Und ansonsten sind die Sachen, glaube ich, auch auf DriveThruRPG, wenn ich es noch richtig weiß, drauf teilweise. Und ja, wie bei allen diesen Rollenspielsystemen ist es natürlich mehr oder weniger viel ist ähnlich zu D&D, würde ich mal sagen, wahrscheinlich meistens. aber an der einen oder anderen Stelle gibt es dann halt wieder irgendeinen Twist oder irgendeine Vereinfachung oder so. Und ich hatte mir da zwei Videos mal angeguckt, wo sie so Charaktere gebaut haben und so ein bisschen. Und ja, ein, zwei von den Aspekten fand ich ganz interessant. Also wenn man sich für so Systeme ausprobieren oder so interessiert, auch mal oder mal nicht D&D spielen will, sondern was anderes, aber trotzdem in diesem Fantasy-Setup, dann kann man sich das, denke ich, durchaus mal angucken. Mhm. Also, ich habe es jetzt noch nicht im Detail angeguckt und wir haben es noch nicht ausprobiert, deswegen noch keine detailliertere Sache, aber ich denke, man kann sich's angucken. Ich glaube, inzwischen gibt's sogar, glaube ich, schon ein Video, wo sie das auch irgendwie einmal als quasi Actual Play eine Runde damit gespielt haben oder so. Also kann man sich auch da mal angucken, ob es einem vielleicht gefällt.
Cool. Dann habe ich mein letztes Pick. Und zwar von Printable Scenery gibt es eine Kampagne, die keine Kickstarter-Kampagne ist. Sie haben wohl beschlossen, dass sie jetzt quasi nicht Kickstarter nehmen wollen, sondern sie haben eine Kampagne bei ihnen auf der Seite gemacht, wo du auch dieses Set dann irgendwie kaufen bzw. pre-ordern kannst. Und je nach Anzahl der Käufer gibt es dann halt noch Stretch Goals.
Ich glaube, das gab es aber auch bei den letzten schon. Nur ich glaube, da war es immer zu, war es immer auch auf. Also ich glaube, die hatten es schon immer auf ihrer Seite, bei den letzten paar eventuell. Ich weiß nur nicht, ob sie, also ob die initiale dann Finanzierung dann bei Kickstarter vielleicht noch war. Das kann natürlich sein.
Ich dachte, die initiale war immer bei Kickstarter. Jetzt machen sie die initiale halt auch bei sich selber daheim. Ja, auf jeden Fall wieder eine Stadt, die man zusammenbauen kann und dann nach Wunsch auch zerstören kann. Diesmal noch etwas modularer, als sie vorher war, sodass man da quasi sich auch einfach Bauteile ausdrucken kann und das dann nachher irgendwie zusammenstecken oder schieben kann. Ich habe noch nicht genau verstanden, wie man da die einzelnen Teile potenziell dann nachher irgendwie dran bauen können soll, aber es geht wohl. Ich finde die Häuser, die sie da dann draus gebaut haben, finde ich echt cool, gefallen mir gut. Könnte ich mir gut vorstellen zum einen für Rollenspielzeugs halt, zum anderen für auch für Freebooters Fate oder sowas in der Richtung, könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Mir gefallen ihre älteren Häuser trotzdem ein bisschen besser, aber es sind bei dieser Stadt hier, die sie jetzt gemacht haben, wirklich sehr coole Sachen trotzdem wieder dabei. Also, schönes Zeugs.
Ich finde die Idee mit der bisschen mehr Modularität, weil ich glaube, bei den vorherigen hatten sie immer so die Ruinen-Variante und die Nicht-Ruinen-Variante bei den letzten, die genau. Ich geguckt hatte. Aber sie hatten halt nicht sowas wie hier jetzt, dass du, glaube ich, sogar tendenziell ein oder zwei Stockwerke oder sowas dann machen kannst bei den gleichen Häusern, ne?
Ja, genau. Du entscheidest dich irgendwie für so eine Baseplate und kannst dann auch die unterschiedlich nachher zusammenbauen. Das konntest du bei den vorher nicht. Also die musstest du, je nach Größe des Druckers, konntest du dir auch nur nachher zusammenkleben und dann waren sie halt, wie sie waren. Du konntest schon auch bei den anderen den Deckel und so abnehmen und dann hatten die auch ein Innenleben. Aber das war nicht unbedingt ganz so einfach, den Deckel da dann einfach so abzunehmen.
Also ja, und ich glaube, es hätte halt zum Beispiel bei denen, die ich dir da gedruckt habe, zum Beispiel, da hätte es ja, glaube ich, nicht funktioniert, dass du eins von den Elementen einfach weglässt, weil dann hätte der Deckel quasi nicht mehr draufgepasst auf den untersten Dings und so.
Genau, die hatten genau eine Konfiguration, wie du sie drucken konntest, aber du konntest Teile davon abnehmen, wenn du irgendwie gucken wolltest, wie es drinnen aussieht.
Ja, klar. Genau. Und wenn das funktioniert, finde ich die Idee aber ganz cool.
Ja, doch, gefällt mir gut. Insgesamt haben wir diese Dungeon-Teile, wie heißen sie? Dungeon-Tiles?
Dungeon-Blocks.
Die du genannt hattest. Dungeon-Blocks, genau. Hatten mir insgesamt ein bisschen besser gefallen, aber natürlich hast du hier schon imposantere Häuser auch, die dann am Ende rauskommen. Also, ja.
Und ich meine, die Häuser, die nur annähernd die Qualität haben von denen, die ich dir da damals ausgedruckt habe, dann ist die Qualität bei diesen Printable-Scenery-Sachen auch halt einfach top.
Ja, das auf jeden Fall. Sind auch einigermaßen vernünftig bepreist, finde ich eigentlich immer. Also wenn du das komplette Paket haben willst mit allem drin, also mit jedem Haus in Ruinen- und Nicht-Ruinen-Form und alle Stretch-Goals und was nicht alles und Schiff und Gedöns und vom Hafen noch was und so weiter dazu, dann kostet es $90. Ist nicht wenig, aber ist eigentlich ganz vernünftig, finde ich.
Und wenn einem zum Beispiel, nur das Shipwreck gefällt oder so, dann kann man es zumindest, glaube ich, immer im Nachgang dann halt auch alles einzeln, glaube ich, kaufen, immer bei denen.
Genau. Das wird bestimmt hier jetzt auch wieder so sein. Die Ersparnis, wenn man das Bundle nimmt, ist schon groß. Also ich würde mal vermuten, dass das nur das Shipwreck nachher wahrscheinlich irgendwie so, weiß nicht, 20 Euro oder sowas kosten wird. Aber ja.
Ah, wobei, da kann man sogar schon draufklicken. Also das Shipwreck wird wohl $25 dann. Einzelkosten, wenn ich das richtig sehe. Das Longboat $12.
Martin, hast du noch was?
Eins noch, einen ganz kleinen habe ich noch. Ich habe noch aufgeschrieben, das ist von, Moment, wie ist der Hersteller? Fortress Factory gab es einen Pinselhalter, einen Drehbahn. Und den fand ich sehr lustig, weil er halt auch in dem Design von so einem Tau-Energiegenerator ist. Weil da steckt man seine Pinsel außen hin und dann kann man die drehen und dann stehen sie kopfüber, damit die Farbe nicht in, und das feuchte Wasser nicht in die Zwille läuft. Das fand ich sehr stark und haben tatsächlich Sarah und Tim für mich gedruckt. Liebe Grüße an die beiden, gehen raus. War sehr cool. Und die hatten tatsächlich auch noch so ein Ballbearing über, damit man das jetzt auch drehbar gestalten kann.
Auf
Kugeln gelagert. Ja, deswegen habe ich jetzt die kugelgelagerte Variante bei mir zu Hause stehen.
Kugelgelagert sogar dann?
Ja,
das ist der smootheste Pinselhalter, den es hier gab.
Richtig, da ist so ein Rollerskate Ballbearing drin,
ja. Kugellager.
Hier könnte man jetzt dieses Noise-Meme mit dem Zungenschnalzen einblenden.
Ja. Jetzt muss ich es nur noch anmalen, aber es funktioniert schon sehr gut. Das hat unterschiedliche Größen, das heißt, man muss immer ausprobieren, welcher Pinsel wo reinpasst, weil ich finde es mit dem Auge echt schwer zu erkennen, ob das eine große oder kleine Öffnung ist. Aber es kann kleine, also dicke und dünne Pinsel aufnehmen. Es funktioniert gut, muss ich sagen. Und ist bei mir auch aktiv im Einsatz. Ist ein cooles Ding. Ist ein drehbarer Pinselhalter, der den Pinselkopf überlagert. Also sehr stark. Weil er halt auch, dadurch, dass er drehbar ist, ist es nicht dieses, okay, normalerweise hast du irgendwie so ein Rack, wo du halt an die Wand machst und hängst die nebeneinander hin. Mhm. Aber so hast du halt an der Stelle dieses, keine Ahnung, Prinzip, dass du halt einfach das Ding drehst und dann hast du die Pinsel in der Hand. Finde ich stark.
Mhm. Okay. Dann sind wir durch oder hat der Johannes noch eins?
Ich habe noch zwei kleine Sachen. Das eine ist ein Mini-Kickstarter, weil seit ich jetzt auch so ein paar Patrons nicht mehr habe, habe ich öfters mal geguckt, ob es irgendwie so einzelne Sachen gibt. Und da gab es Mädchen mit Drachen auf Kickstarter für, glaube ich, $8 oder so. Und das fand ich eigentlich ganz cool gemacht. Ich glaube, Ariel heißt es offiziell das Modell. Das fand ich eigentlich cool. So ganz cute gemacht. Und ich glaube, von denen gibt es auch, also ich glaube, es ist von Female Miniatures oder so. Die sind, glaube ich, sogar aus Deutschland irgendwie. Und
das ist Hamburg oben, oder?
Ja. Und da gab es auch schon, da gab es auch schon etliche so einzelne Miniaturen oder so. Und die sind halt immer cool gemacht. Manche davon sind halt irgendwie so die typischen Display-Miniaturen dann teilweise oder so. Also nicht so für irgendwie Games zu verwenden, aber immer mal wieder was Cooles dabei gewesen.
Hast du mitgemacht bei dem Ariel?
Ja, den habe ich.
Ah, okay.
Weil da hat mir der Style gefallen, weil der war so ein bisschen in dem Style von diesem, wie hieß das, was du da mal gebackt hast, mit dem Fledermaus, mit dem Rucksack?
Boat Miniatures war das.
Ja, weil ich fand, das war auch so ein bisschen so vom Stil her, finde ich den Drachen, der passt auch da gut. Und dann dachte ich, das wäre mal was Cooles und da könnte man mal ein bisschen wildere Farben vielleicht benutzen.
Ich finde es lustig, weil wie viele Leute haben da gebackt? Sie haben 761 Unterstützer, haben das hier gebackt und wir sind zwei davon. Sehr lustig.
Ach, du hast auch gebackt?
Ich habe auch gebackt. Weil ich auch süß fand mit dem Drachen.
Ja, der Drache ist cool. Ich meine, du musst ihn natürlich, damit der Gesichtsausdruck von dem Drachen so rauskommt, musst natürlich seine Augen auch so malen. Aber wenn man das hinkriegt, dann sieht er super aus.
Also von den anderen Kickstartern, die sie gemacht haben, die haben mich nicht so überzeugt. Da war sehr, sehr viel Pin-Up dabei. wo die Richtung mehr zu was war mir dann zu viel Pin-Up, sag ich mal so.
Ich glaube, das eins ist andere, was ich gut fand, war noch dieser eine Elfen-Kickstarter, ich glaube, Celestia oder so war das. Der war so, glaube ich, im gleichen Stil von dem.
Mhm. Ja. Okay.
Genau, und dann noch ein Pre-Pick, den der Ferdi vielleicht irgendwann mal ausprobieren wird. und zwar habe ich letztens zufällig auf Instagram vorgeschlagen gekriegt, weil die wohl ein Marketingbudget für Instagram haben. Und zwar von Chimera Colors oder Chimera Models heißt die Firma, glaube ich, offiziell. Wird es demnächst einen Kickstarter geben zu Inks von Chimera Colors. Das nennen sie Velvet Deconcentrated Acrylic Ink. Mit puren Pigmenten. Also quasi gleiches Konzept wie bei den Chimera Colors. Du kriegst halt die Grundfarbtöne mehr oder weniger halt in einer Ink-Darreichungsform, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Finde ich von der Idee her ganz cool. Ich glaube, aktuell ist es sowieso irgendwie, dass jeder Inks rausbringt, weil es gibt doch, glaube ich, von AK und Army Painter und Vallejo und so gibt es, glaube ich, jetzt von allen Inks inzwischen. Oder zumindest Farben,
wusste ich gar nicht.
Oder zumindest Farben, die Ink heißen. Das muss man ja immer dann noch mal testen, ob das wie inkig die Ink sind vielleicht. Aber die fand ich auf jeden Fall interessant. Und wenn man sich da interessiert, vor allem da der Ferdi mir gesagt hat, dass ja von seinen Lieblingsinks immer nur die exotischen Farben lieferbar sind meistens, ist das vielleicht Variante, wo man sich das mal angucken kann.
Die halt bei mir leer gehen, die sind halt nicht lieferbar. Ich hatte auch gesehen, von Green Stuff World gibt's auch Inks,
wollte ich mal vielleicht, ausprobieren. Vielleicht war es auch nicht Vallejo, sondern Green Stuff World dann, was ich noch gesehen habe. Auf jeden Fall von da so zwei, drei gibt es welche.
Da wurde mir nämlich auf Instagram so ein Angel Giraldes Video vorgeschlagen, wo er einen Ultramarine, glaube ich, mit denen bemalt. Und das, ja, also ich bin noch nicht 100% überzeugt von der Farbauswahl, weil die Farben, die bei mir leer gehen, gibt es leider da nicht. Aber ja. Genau. Okay, ja gut, dann sind wir doch durch unseren Release-Roundup durch, würde ich sagen, oder? Das war ja jetzt ein wilder Ritt quer durchs Gemüsebeet.
Ich wollte gerade sagen, heute aber sehr abwechslungsreich für unsere Release-Roundups.
Richtig, richtig. Wir waren schon GW-fokussierter. Genau, dann hoffen wir, es hat euch gefallen und vielleicht war ja sogar irgendwas dabei, was euch interessiert und was ihr vorher nicht kanntet und gut fandet. Das wäre ja super, wenn wir euch da quasi auf irgendwas gebracht hätten. Ansonsten, hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen und wir wünschen euch viel Spaß beim Hobby in nächster Zeit und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Wir waren der
Martin,
der Johannes,
der Mike
und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com/diehobbyisten, besucht uns auf Facebook unter facebook.com/diehobbyisten oder schreibt uns eine E-Mail an info@diehobbyisten.net. All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.diehobbyisten.net.